Königin oder König, Prinzessin oder Prinz, ein Schloss, eine Kutsche mit weißen Pferden, die Untertanen jubeln. Das ist der Stoff, aus dem Träume sind. Kinderträume, ja, aber auch viele Erwachsene schauen mit verklärtem Blick auf die Fernsehbilder, wenn mal wieder irgendwo eine königliche Hochzeit übertragen wird. Wie im Märchen halt. Aber ganz so märchenhaft ist es in der Wirklichkeit nicht. Sie merken schon, es wird heute royal im FAZ-Podcast für Deutschland. Wir beschäftigen uns mit den Monarchien dieser Welt. In Spanien wüten junge Leute nach der Verhaftung des Rappers Hazel. Er hatte sich in einem seiner Lieder unter anderem mit dem Altkönig Juan Carlos angelegt. In Großbritannien lieben sie ihre Queen und verzeihen so manchen Skandal. Und in Thailand zeigt sich die schlimmste Seite der Monarchie. Die Schreckensherrschaft von König Rama X., der selbst in Saus und Braus lebt und seine Leute knechtet. Wir fragen uns, sind Monarchien noch zeitgemäß? Was bringen sie den Menschen überhaupt? Und welche Rechte und Pflichten haben Royals? Heute ist Mittwoch, der 24. Februar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. In Spanien hat das eigentlich lange recht innige Verhältnis zum Königshaus Kratzer bekommen. Altkönig Juan Carlos hat sich einiges geleistet. Sohn Felipe versucht, die Missetaten seines Vaters auszubügeln. Jetzt wurde der Rapper Hazel verhaftet. Ein Anklagepunkt lautet Majestätsbeleidigung. Dabei geht es um diesen Liedtext hier. Juan Carlos el Bobo, capo mafioso saqueando el reino español en televisión. Ich spreche jetzt mit Hans-Christian Rössler, unserem Korrespondenten in Madrid. Herr Rössler, was singt Hazel denn da?
In der Tat war der Rapper nicht zimperlich, wenn es um das spanische Königshaus geht. Pablo Hazel hat in seinem allerletzten Lied, kurz vor seiner Festnahme, König Felipe einen Tyrannen genannt. Dessen Vater hatte er vorher als einen Parasiten, einen Mörder beschimpft. Das Königshaus als mafiöse Bande. Unter anderem wurde er deshalb wegen Beleidigung und Verunglimpfung der Krone verurteilt und musste eine 9-monatige Freiheitsstrafe antreten. Aber es ging eben nicht nur um die Monarchie. Er wurde zum Beispiel auch wegen des Straftatbestands der Verherrlichung des Terrorismus verurteilt. Und es ging eben um Aufrufe zu Gewalt, bei denen der Rapper nach Ansicht der Richter den Rahmen oder verlassen hat, den künstlerische Freiheit bieten kann. Es gibt diesen Straftatbestand, aber bei Hazel ging es weit darüber hinaus. Es ging auch um den Vorwurf, er habe Zeugen eingeschüchtert mit tätlichen Angriffen und so weiter.
Okay, aber trotzdem hätte ich jetzt in Spanien das nicht erwartet, dass man für Majestätsbeleidigung in den Knast kommen kann. Das hören wir eher aus Thailand, da spreche ich ja auch später noch drüber. Was ist denn das für ein Gesetz? Ist das noch zeitgemäß?
Es geht auch bei den Protesten und in der gegenwärtigen Debatte um ein relativ neues Gesetz, salopp nennen es manche Spanier, das Maulkorbgesetz, das im Jahr 2015 erst die konservative Regierung verabschiedet hat. Da ging es nicht nur um das Königshaus, es geht um staatliche Institutionen. Es ging damals auch um die Proteste, die es gab, wegen Häuserräumungen, wegen des Umgangs mit der ETA-Vergangenheit. Die neue Regierung, also die Regierung, die seit gut einem Jahr im Amt ist, die Linkskoalition aus Sozialisten und der linksalternativen Podemos-Partei, hat angekündigt, diese Gesetze zu überarbeiten. Podemos verlangt zum Beispiel den Straftatbestand der Beleidigung der Krone und auch der Verherrlichung des Terrorismus ganz zu streichen. Dabei wird es nicht bleiben.
Aber okay, dann geht es auch bei der Verhaftung und bei den Protesten eben auch um andere Punkte. Aber es gab ja schon andere Situationen, wo die Monarchisten in Spanien empfindlich reagiert haben, sag ich mal. Es gab doch auch einen Vorfall mit der Tochter von Felipe, mit Leonor, richtig?
Genau, das war vor knapp 2 Wochen. Da wurde deutlich, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, darum ging es, für ironische Anspielungen kein Platz ist, wenn es um die Königsfamilie geht. Im Grunde genommen war nur 3 Minuten lang der Satz über eine Einmeldung eingeblendet, der hieß, Leonor verlässt Spanien wie ihr Opa. Daraufhin wurde der freie Mitarbeiter, der den verfasst hat, sofort gekündigt. Es ging in der Nachricht ging es darum, dass die Thronfolgerin vom kommenden Sommer an in einem College in Wales zur Schule gehen wird und dort auch ihr Abitur machen wird. Und die Anspielung war auf ihren Großvater Juan Carlos, der im vergangenen Sommer Spanien verlassen hat und sich in Abu Dhabi niedergelassen hat, nachdem die Korruptionsvorwürfe gegen ihn zu groß wurden. Also in letzter Zeit merkt man, dass das Verhältnis zum Königshaus angespannt ist in Spanien. Das kann man seit dem vergangenen Sommer besonders beobachten. Aber da geht es vor allem um Juan Carlos und sein dubioses Finanzgebaren, die Korruptionsvorwürfe gegen ihn.
Ja, und das ist ja nicht das Einzige, ne? Was ist da alles passiert? Ihm wird ja, also er hat sich ja einiges erlaubt und hat die Liebe der Spanier zum Königshaus auf eine harte Probe gestellt.
Ja, also die Liste ist lang und er ist auch, muss man dafür sagen, für all diese finanziellen Angelegenheiten, die Geldgeschenke oder was es auch immer war, die er aus Saudi-Arabien und auf den anderen Golfstaaten erhalten haben soll, es ist alles noch nicht gerichtsfest. Ne? Es laufen Ermittlungen gegen ihn und die Tatsache, dass ermittelt wird, hat dazu beigetragen, dass er letztlich im vergangenen Sommer, im August, Spanien verlassen hat. Felipe hat in der Hinsicht ein sehr schweres Erbe seines Vaters angetreten und immer wieder Rückschläge hinnehmen müssen durch neue Presseveröffentlichungen bei seinem Versuch, irgendwie ein das Königshaus zu reformieren, zu modernisieren, zu zeigen, dass der König seinem Land dienen kann, dass die Familie vorbildlich sein kann und dann immer wieder die alten Geschichten seines Vaters, die das Gegenteil davon zeigten.
Wird denn in Spanien die Monarchie in Frage gestellt oder anders gefragt, wird Felipe es schaffen, die Monarchie wieder, ich sag jetzt mal, beliebter zu machen?
Er arbeitet hart daran und wenn man Umfragen anschaut, natürlich Umfragen sind immer sind volatil und es hängt immer davon ab, wann man was fragt und zu welchem Zeitpunkt. Ich glaube, als Tendenz kann man sehen, dass immer noch eine Mehrheit zur Monarchie steht in Spanien. Man muss ja auch realistisch sein, wenn man die Monarchie abschaffen würde oder eine andere Staatsform, sich für eine andere Staatsform entscheiden sollte, die Änderung der Verfassung setzt Mehrheiten voraus, die es in Spanien nicht gibt. Ne? Alle Wahlen der letzten Jahre haben gezeigt, wie gespalten das Land ist, zersplittert. Also nicht nur gespalten in zwei Lager, ne? Sondern auch innerhalb der Lager. Also das wäre kaum möglich. Aber was man beobachten kann in Spanien, ist in der Tat so, je jünger die Menschen sind, die man fragt, desto weniger verbinden sie mit der Monarchie. Auch in der sozialistischen Partei, die heute regiert, die Partei von Pedro Sánchez, merkt man, dass das Verhältnis zum Königshaus etwas abgekühlt ist. Der erste sozialistische Ministerpräsident Felipe González und seine Politikergeneration hat sehr vertrauensvoll und eng mit Juan Carlos zusammengearbeitet in diesen wichtigen schwierigen Jahren. Das hat auch Verbindung geschaffen. So eine enge Verbindung besteht nicht mehr zwischen Sánchez und Felipe, aber auch eine funktionierende Arbeitsbeziehung, wie der schwierige Sommer im letzten Jahr gezeigt hat, als es darum ging, dass Juan Carlos Spanien verlassen hat, ne, um die Monarchie und so weiter nicht stärker zu belasten.
Ja. Also kann man vielleicht so zusammenfassen, dass die spanische Monarchie in so einer Art Zwischenstadium ist zwischen wichtiger Stütze und bei den Jüngeren dann vielleicht doch Auslaufmodell.
Ja, also klar, das gesamte politische System wird vor allem von Linken und von katalanischen Separatisten in Frage gestellt. Auch das ist nichts völlig Neues und da gehört natürlich auch die Monarchie dazu. Es wird zurzeit viel über die Demokratie diskutiert, ob Spanien eine wirkliche Demokratie ist. Da geht es eher wieder um den Katalonien-Konflikt und weniger um die Monarchie, was man da reformieren muss. Und neu ist halt, dass solche Kritik auch, wie soll ich sagen, mitten aus der Regierung kommen, ne? Vom Juniorpartner der Koalition, von Pablo Iglesias, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten, der über die Monarchie gesagt hat, dass er davon, dass er erwartet, dass sie eher ein Auslaufmodell ist, ne? Und dass die jungen Spanier sich da schon drum kümmern werden. Also auch das gehört in eine größere Debatte, und es ist nicht nur eine Debatte, in der es um die Frage geht, Monarchie oder Republik, ne? Aber es ist ein Teil davon, weil es natürlich der Staatschef in Spanien ist eben ein der König. Und kein Staats- oder Bundespräsident wie bei uns.
Herr Rösler, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Bevor wir auf weitere Beispiele zu sprechen kommen, geliebte Monarchien und weniger geliebte, möchte ich jetzt erstmal wissen, wie viele Königshäuser es denn überhaupt noch gibt auf der Welt. Und das frage ich meinen Kollegen Peter Philipp Schmidt. Er ist Politikredakteur und kennt sich in der Königsszene sehr gut aus. Herr Schmidt, wie ist das denn? Wie viele Monarchien gibt es noch?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ganz genau kann ich es nicht beantworten. Allerdings ist es natürlich auch ein Unterschied, ob man jetzt von regierenden Königshäusern spricht oder auch natürlich in Deutschland gibt es ja keinen König mehr in dem Sinne, oder zum Beispiel auch in Brasilien gab es ja mal einen Kaiser. Wenn man dort die kaiserliche Familie, die natürlich immer noch existiert, fragt, dann würden die natürlich auch drauf pochen und darauf bestehen, dass es nach wie vor einen Kaiser von Brasilien gibt, wenn auch nicht auf dem Thron derzeit. Also ich würde mal so schätzen, vielleicht so an die 8 bis 10 in Europa. Und auf der ganzen Welt mit den ganzen Scheichs und Emiraten und so weiter gibt es vielleicht noch 30 Monarchien. Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal so grob.
Mhm. Bei mir schwankt da immer so eine Mischung aus, ich sag mal, Faszination, aber auch Verwunderung mit. Sind Monarchien in Ihren Augen noch zeitgemäß?
Ich glaube, da muss man schon große Unterschiede machen. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Monarchien. Wenn man jetzt, ich sag mal, den Blick jetzt richtet in die Ferne, der Sultan von Brunei zum Beispiel auf Borneo, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man jetzt den Blick nach Großbritannien, ins Vereinigte Königreich richtet. Der Sultan von Brunei, der in dem Land gibt es die Scharia, da gibt es keine Menschen- und Bürgerrechte, der herrscht im Grunde wie ein Absolutist. Das kennen wir schon hier sehr lange nicht mehr. Oder man kann auch nach Dubai zum Beispiel schauen. Der Emir von Dubai, da ist ja gerade durch die Presse gegangen, der angeblich seine Tochter Latifa ja in Gefangenschaft hält und sie hat entführen lassen. Das kann man natürlich gar nicht vergleichen mit den Monarchien hier in Europa. Ich würde sagen, in der Form, wie es jetzt zum Beispiel in den skandinavischen Ländern gehandhabt wird, diese konstitutionellen Monarchien oder auch in Spanien oder in Großbritannien, ist es durchaus zeitgemäß. Es kommt immer natürlich darauf an, Könige und Königinnen müssen wohl gelitten sein im Volk. Und solange sie das sind, sind sie auch zeitgemäß. Oder können sie auch zeitgemäß sein.
Mhm. Ja, da kommen wir schon zu dem britischen Königshaus. Das kann man ja, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass das eine sehr beliebte Monarchie ist. Da sitzen die Royals ja ziemlich fest im Sattel, oder?
Ja, also das hängt natürlich ganz stark zusammen mit Elisabeth II. Es gibt kaum noch jemanden im Vereinigten Königreich, der eine Zeit kennt ohne sie. Sie ist im 70. Jahr ihrer Thronbesteigung und das ist natürlich was ganz Besonderes. Sie hat Beliebtheitswerte, die immer so bis zu 75% eigentlich, also 2/3 der Briten stehen eigentlich grundsätzlich fest hinter der Monarchin. Wie sich das entwickelt, kann man natürlich nicht sagen. Die Monarchin selber ist unglaublich pflichtbewusst, sie ist unglaublich arbeitsam und das schätzen die Menschen natürlich auch und das wissen sie auch. Und die Familie dahinter, sie nennt sich ja selber gern die Firma, also das ist ein Begriff, den der Mann von Königin Elisabeth mal geprägt hat. Die Firma arbeitet sehr hart für das Geld, was sie bekommt oder auch was ihnen dadurch auch natürlich zusteht. Also wenn man sich das anschaut, die nehmen hunderte von Terminen im Jahr wahr und kennen im Grunde kein Wochenende. Das ist schon was ganz Besonderes natürlich.
Aber Skandale gibt es da ja auch genug, aber die werden denen ja auch irgendwie verziehen immer wieder, ne?
Ja, es ist natürlich immer ein ständiges Auf und Ab und die Königin hat natürlich auch Zeiten durchgemacht, in denen sie dann natürlich auch verloren hatte, gerade als wenn man zurückdenkt an den Unfall von Prinzessin Diana Ende der 90er Jahre, da war natürlich die Beliebtheit der Königin auch nicht gerade besonders hoch. Und sie hat sich immer wieder aufgerafft und sie hat auch erkannt irgendwann, dass sie mit der Zeit gehen muss. Und sie selbst stammt natürlich auch noch aus einer Generation, sie ist ein bisschen älter zwar, aber wenn man diese Generation nimmt, wie Juan Carlos zum Beispiel oder Königin Beatrix oder auch Königin Margrethe, König Harald in Norwegen. Das ist eine Generation, die sind damit aufgewachsen, dass sie wussten einfach, sie würden irgendwann diese Position haben und sie wussten, was das bedeutet und haben sich damit eingefunden. Was anderes ist immer für die Zweitgeborenen. Die sind natürlich immer ausgeschert und die haben dann ganz oft natürlich auch für Kummer gesorgt. Jetzt auch aktuell wieder Andrew und Harry sind natürlich auch, also die versuchen jetzt ihren eigenen Weg zu finden oder haben es versucht und stören natürlich dadurch das Königshaus und das, wofür es auch steht letztendlich.
Aber das kann ja nicht quasi an der Monarchie rütteln in dem Sinne, oder?
Also die Monarchie ist immer so fest im Sattel, sag ich jetzt mal, oder formuliere es jetzt mal so, die kann so stark sein, nur so stark sein, wenn das Volk eben hinter ihnen steht. Und das bedeutet, es muss eben vereinen, versöhnen zum Beispiel in bestimmten Zeiten, in Krisensituationen muss es da sein, es muss sich kümmern, wenn die Monarchien oder die Monarchen dem Volk das Gefühl vermitteln, dass sie nicht mehr ihren Job gut machen, wie es zum Beispiel Juan Carlos am Ende seiner Amtszeit gemacht hat, ja, dann steht das alles ganz plötzlich auf sehr, sehr wackeligen Füßen. Also je abgehobener ein Königshaus auftritt, desto schneller kann es auch sein, dass es dann mit zu Ende geht. Wir können auch gerne mal kurz nach Deutschland schauen. Nehmen wir nur mal die Hohenzollern. Ja, also die sind natürlich nicht mehr ein regierendes Königshaus, aber natürlich aus der Historie heraus, Preußen, spielen die Hohenzollern nach wie vor natürlich eine ganz besonders große Rolle. Und der jetzt auf dem Thron säße eben, das wäre Georg Friedrich, Prinz von Preußen. Der war lange Zeit sehr wohl gelitten und jetzt plötzlich hat er einen Streit vom Zaun gebrochen und gilt plötzlich als abgehoben, weil er seine ganzen Besitztümer zurückhaben will und so weiter. Und plötzlich stehen die Hohenzollern auch da und sind nicht mehr wohl gelitten. Also da muss man immer sehr aufpassen. Ich meine, er hat eine andere Situation, weil er eben nicht auf dem Thron sitzt, aber trotz alledem, in ganz kurzer Zeit hat er eigentlich ganz viel verloren dadurch eben. Ganz viel Zustimmung, ganz viel Sympathien. Und das tut natürlich niemandem gut, ob er nun auf dem Thron sitzt oder nicht.
Aber was bringt denn den Menschen so ein Königshaus? Was finden sie darin?
Also die Menschen sehen sich nach einer gewissen Kontinuität schon. Also das kann man also natürlich gerade in England natürlich sehen, gerade in Krisenzeiten wie jetzt mit dem Brexit zum Beispiel. Da ist eine Person, die schon so lange da ist und so eine Sicherheit gibt und so ein Gefühl der Sicherheit auch ausstrahlt, kann schon was ganz Besonderes sein. Gerade wenn die Menschen das Gefühl haben, da bricht was zusammen, da tut sich was Neues vielleicht auf oder es gibt etwas, wo sie Angst vor haben oder sich fürchten, wie zum Beispiel dieser Brexit eben oder jetzt mit Corona und so. Wenn dann eine feste Instanz da ist, die ihnen das Gefühl vermittelt, wir haben schon alle möglichen Krisen überstanden, ob das nun Kriege waren oder finanzielle Katastrophen, wir kommen da irgendwie durch, dann spielt das natürlich eine ganz große Rolle. Und deswegen ist zum Beispiel die Königin, die ja sehr selten sich an die Öffentlichkeit wendet, also jetzt in direkten Ansprachen, deswegen ist die Königin zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit gleich 2 oder 3 Mal hat sie sich an ihr Volk gewandt. Das ist natürlich dann schon sehr auffällig. Was natürlich auch was ganz Besonderes ist, die Monarchien haben natürlich unglaublich viel Glamour. Sie haben einen unglaublichen Markenwert, den kann man gar nicht in Geld ausdrücken, was die Marke Windsor zum Beispiel, wie viel die wert ist. Das werden wahrscheinlich ein 2-stelliger Milliardenbetrag sein. Wenn man jetzt so Länder nimmt wie Dänemark zum Beispiel, ich meine, wer würde Dänemark kennen ohne das Königshaus, ja? Ich meine, das strahlt natürlich auf die ganze Welt aus, ja? Königin Margrethe ist eine sehr interessante Figur dazu noch, ein ganz toller Charakterkopf auch, die ihr ganzes Leben zum Beispiel geraucht hat und auch für bestimmte Dinge eingetreten ist. Sie war eine sehr moderne Frau auch lange. Da haben die Menschen zu aufgeschaut. Das war natürlich was ganz Besonderes. Und wenn sich sowas dann über 30, 40 Jahre entwickelt, dann gibt das eine gewisse Konstanz und auch ein Gefühl der Sicherheit. Und das finden die Menschen, glaube ich, schon gut.
Also sozusagen ein gesellschaftlicher Wert, ein wirtschaftlicher Wert. Aber die Herrschaften dürfen sich auch nicht zu sicher fühlen, nehme ich jetzt mit aus unserem Gespräch.
Genau, man darf sich eben nicht zu sicher fühlen. Das kann alles ganz, ganz schnell sich ändern. Man muss mit der Zeit gehen. Das hat Elisabeth lange nicht verstanden und irgendwann hat sie dann aber auch den Schalter umgelegt und hat gesagt, okay, wir müssen da was ändern.
Ja, wir haben jetzt viel von den Königshäusern hier in Europa gehört. In Thailand, das hatte ich am Anfang schon gesagt, zeigt sich die Monarchie von der schlimmsten Seite. Bei mir in der Leitung ist jetzt unser Asienkorrespondent Till Fenders. Herr Fenders, erklären Sie doch mal kurz die Situation in Thailand. Was für eine Art von Monarchie haben wir da?
Die Monarchie in Thailand ist formal gesehen eigentlich eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt, die absolute Monarchie wurde schon vor langer Zeit abgeschafft, 1932. Und seitdem sollte eigentlich das Königshaus nicht mehr diese Rolle spielen, die es davor 100 Jahre lang inne gehabt hatte. Hunderte von Jahren, müsste man sagen. Seitdem der König Bhumibol, der vor einigen Jahren gestorben ist, in den 40er Jahren an die Macht kam, hat sich das Ganze allerdings gedreht und das Königshaus hatte seitdem wieder an Macht gewonnen. Der König war auch dafür bekannt, dass er sich auch politisch engagiert hat. Viele Thais sagen, in positiver Richtung, dass die Nation geeint hätte und dadurch auch sehr beliebt geworden ist im Volk und sozusagen als Vater der Nation in die Geschichte eingegangen ist.
Jetzt ist aber der Sohn an der Macht, Rama der Zehnte, und der ist doch alles andere als beliebt, oder?
Das muss man wohl so sagen. Der König hat, seitdem er die Macht übernommen hat, kontinuierlich an seiner eigenen Position gearbeitet, hat die Verfassung in seinem Sinne ändern lassen, die Finanzen des Königshauses sich direkt unterstellt, Militärposten mit loyalen Generälen besetzt, zwei Garnisonen des Militärs sich unterstellt unter seine direkte Kontrolle. Das ist etwas, was vielen Thais zu weit gegangen ist und was auch eine Rolle spielt bei diesen Protesten, die wir vor allen Dingen im vergangenen Jahr gesehen haben.
Die Strafen gegen die Demonstranten sind da ja teilweise drakonisch oder überhaupt gegen Kritiker. Es gibt, glaube ich, gar nicht ganz so lange, das Majestätsbeleidigungsgesetz. Da gab es ja gerade, oder es gibt relativ krasse Urteile.
Ja, das ist der berühmte Artikel 112 der Majestätsbeleidigung mit Strafen von 3 bis 15 Jahren bestraft. Das heißt, jeden einzelnen Vorgang bis zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das heißt, da kommen teilweise wirklich sehr hohe Strafen zustande. Vor kurzem wurde da eine Frau zu 43 Jahren Haft verurteilt. Die hätte sogar eigentlich 87 Jahre kriegen sollen. Das wurde dann noch zur Hälfte reduziert, weil sie Audioclips im Internet geteilt hatte, in denen der König kritisiert worden war.
Rama der Zehnte ist ja auch hier bei uns kein Unbekannter. Ich selbst habe ihn mal auf einer Hütte in Garmisch-Partenkirchen gesehen. Da waren wir zum Skilaufen. Da kam er rein mit seiner ganzen Entourage und hat sich dann umgezogen aus seinen Skisachen in so eine bauchfreie mit seiner Geliebten zusammen. Da war er noch Kronprinz, muss ich dazu sagen. In sein bauchfreies Outfit und es knieten mehrere Frauen nieder mit Getränken. Wir waren tatsächlich sprachlos und wie ich weiß, hält er sich ja viel in Bayern auf und genießt das Leben da ja offenbar, wie ich es damals auch gesehen habe, in vollen Zügen. Wie wird das denn in Thailand aufgenommen?
Ja, das war auch ein Thema, als die Corona Pandemie begonnen hatte, dass die viele Thais sich gefragt haben, ja, wir müssen jetzt hier diese Pandemie durchstehen und der König sitzt in Deutschland in einem Grand Hotel in den Alpen und das spielt sicherlich auch eine Rolle bei diesen Protesten, kommt sicherlich nicht so gut an. Aber man muss dazu sagen, dass er seit Oktober offenbar jetzt schon nicht mehr in Deutschland ist, sondern in Thailand. Das ist sicherlich auch eine Reaktion auf die Demonstration. Er will sich da wahrscheinlich seine Position doch ein bisschen festigen. Und auf der anderen Seite wird es ihm vielleicht auch in Deutschland langsam ein bisschen ungemütlich. Da wird er nun wirklich sehr stark darauf geguckt, was er da macht. Es sind sehr viele Fragen aufgekommen bezüglich des Visums, der Steuern. Also es wird gesagt, er hätte eigentlich Erbschaftssteuer bezahlen müssen, es wird gefragt, ob er von deutschem Boden aus regiert oder Politik betreibt und was eigentlich nach deutschem Recht nicht erlaubt wäre. Also da gibt es auch unter den, in der Demokratiebewegung in Thailand viele Stimmen, die das kritisieren und die deswegen auch ja vor der deutschen Botschaft im vergangenen Jahr zum Beispiel einen großen Protest abgehalten haben, eine Petition abgegeben haben.
Also gerät er schon ein bisschen unter Druck, ne? Der Widerstand ist ja lauter geworden, deutlich lauter. Die Jugend scheint sich da was zu trauen. Wie meinen Sie denn, wie geht's denn weiter? Erwarten Sie, dass sich das noch weiter zuspitzt?
Naja, das war ja ein absoluter Tabubruch, dass sich die Demonstranten im vergangenen Jahr angefangen haben, gegen auch Kritik an dem Königshaus zu üben. Das gab es vorher so nicht und das hat auch viele andere teils verschreckt. Aber auf Dauer ist die Frage, wer da am längeren Hebel sitzt. Denn es ist letzten Endes nicht nur das Königshaus in Thailand, das die Macht ausübt, sondern vor allen Dingen ist ja seit dem Putsch 2014 eine Militärregierung an der Macht. Da haben die Demonstranten wirklich eine geballte Macht gegen sich aus Militär, aus anderen Institutionen und dem Königshaus eben. Da muss man wirklich sehen, wie das weitergehen kann.
Also bleibt spannend. Herr Fenders, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern geschehen.
Ja, und was halten Sie von Monarchien? Finden Sie sie eher überholt und maximal noch wichtig für Klatsch und Tratsch? Oder können Sie dem Ganzen doch noch etwas abgewinnen? Lassen Sie es uns wissen. Das und weiteres Feedback an podcast@faz.de. Abonnieren Sie uns auch gerne im Podcatcher Ihrer Wahl oder bewerten uns bei Apple Podcasts. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.